Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel ist eine renommierte Forschungseinrichtung. Ökonominnen und Ökonomen untersuchen Triebkräfte und Auswirkungen internationaler Wirtschaftsaktivitäten und schreiben Gutachten zu den Möglichkeiten wirtschaftspolitischer Steuerung. Die Vergangenheit des Instituts jedoch liefert ein plastisches Beispiel, wie reine Wissenschaft zum Bestandteil verbrecherischer Politik werden kann. Zwischen 1933 und 1945 waren Kieler Volkswirte der ökonomische Think Tank des nationalsozialistischen deutschen Staates. Das belegt jetzt detailliert die Forschung eines Münchner Historikers. Ursula Storost stellt die neue Untersuchung vor.
Die Decken des holzgetäfelten Treppenhauses im Kieler Institut für Weltwirtschaft sind hoch, die Flure lang. Im ersten Stock die Präsidentengalerie, Bilder aller bisherigen Direktoren. Andreas Predöhl, der von 1934 bis 1945 das Institut leitete, ist neuerdings umgezogen, sagt die wissenschaftliche Geschäftsführerin Sonja Petersen.
Also sozusagen von dem Zentrum um eine Ecke gezogen, auf eine andere Wand umgezogen mit einem Kommentar dazu, also mit einem allgemeinen Kommentar zu der Epoche und mit einem kurzen Kommentar, damit man das auch einordnen kann.
Die Professorin für Umwelt- und Klimapolitik zeigt auf den Text unter dem Bild. Willfährig im Dienste der Kriegswirtschaft. Predöhl übernahm im März 1934 die Leitung und damit, so kann man es lesen,
wurde das Institut zu einem nützlichen Instrument für Wirtschaftspolitik und Kriegsführung des Dritten Reichs.
Der Historiker Dr. Gunnar Thake vom Institut für Zeitgeschichte in München hat jetzt die Geschichte des Kieler Weltwirtschaftsinstituts akribisch aufgearbeitet. Er fand heraus,
die Kontinuität über den Ersten und Zweiten Weltkrieg hinweg, dass das IFW also, gegründet schon vor dem Ersten Weltkrieg, sich massiv in die Kriegsforschung im Ersten Weltkrieg eingesetzt hat und da für die totalisierte Kriegswirtschaftsführung sich engagiert hat. Und insofern konnten sich die Institutsmitarbeiter im Zweiten Weltkrieg auf eine gewisse institutionelle Kontinuität berufen.
Noch in der Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum im Jahr 2014, in der durchaus schon kritisch auf die NS-Zeit geblickt wurde, hieß es,
dass das Institut keine Handlungsoptionen hatte, sondern dass es unter Druck stand im Nationalsozialismus und dass sich der Direktor dem Regime angedient habe, um seine Mitarbeiter zu schützen.
In Wahrheit war das Institut ein Bestandteil des nationalsozialistischen Systems, sagt Gunnar Thake. 1933 wurden führende Forscher wegen ihrer jüdischen Herkunft zum Teil mit brachialer Gewalt aus dem Institut vertrieben. Das IFW wurde eine Stätte für Sozial- und Wirtschaftslehre des Nationalsozialismus in Deutschland. Viele hochrangige Personen der Reichs- und Wehrmachtsführung sprachen dem damaligen Leiter dafür ihren Dank aus. So wie Gauleiter Hinrich Lohse 1939. Er war später einer der Hauptverantwortlichen für die Ermordung der lettischen Juden.
Dass es Ihnen auch weiterhin gelingen möge, wie bisher, in Treue zur nationalsozialistischen Weltanschauung die Arbeit in Ihrem einzigartigen Institut zum Wohle des Ganzen zu leisten und der Wissenschaft zu dienen, ist mein Wunsch.
Zum Wohle des Ganzen entwickelte Andreas Predöhl das Konzept des völkischen Optimums.
Nicht als wissenschaftliches Konzept, sondern als wissenschaftspolitischen Kompromiss. Das bedeutet also, dass einerseits die Institutstradition gewahrt wird, echte Wissenschaft zu betreiben, dem aber eine nationalsozialistische Zielperspektive überzustülpen. Das Ziel ist, die Macht Deutschlands zu maximieren. Diesen Zustand bezeichnet er als völkisches Optimum.
Das Institut, so Gunnar Thake, forschte fortan für den deutschen Wirtschaftskrieg. Das bedeutete, je mehr Länder man erobern konnte, umso größer würde der Wirtschaftsraum und damit das völkische Optimum.
Dass also, wenn man ganz Kontinentaleuropa kontrolliert, den kontinentaleuropäischen Großraum endlich erobert, dann kann man in diesem Raum auch einen Freihandel zulassen, ohne dass Deutschland das verwundbar machen würde. Das ist also die Zielperspektive Großraum, die durchaus einen Freihandelsaspekt hat, aber den Zweck hat, die deutsche Macht, die ja militärisch erobert worden ist, wirtschaftlich abzusichern.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts stellten Regierung und Wehrmacht die Informationen bereit, die gebraucht wurden, um die Angriffskriege durchzuführen.
Das fing bereits im Herbst, Winter 1939-40 an, als die Wehrmacht Informationen brauchte, um den Überfall auf Dänemark und auf Norwegen durchführen zu können. Und da hat man auf das IFW zurückgreifen können, wo in der Bibliothek und im Archiv, im sogenannten Wissensspeicher, dort die Informationen schnell verfügbar und abrufbar waren und zusammengestellt werden konnten und der Wehrmacht in einer Vielzahl von Berichten zugeleitet wurden.
Das Institut, so Gunnar Thake, lieferte während der mehr als 5 Jahre dauernden Kriegszeit hunderte von Analysen, Datensammlungen und Gutachten. Und die IFW-Ökonomen waren hoch erfreut über deren Nützlichkeit für den NS-Staat. So schrieb Andreas Predöhl 11 Tage nach dem deutschen Angriff auf Polen an den von den Nazis abgesetzten Institutsgründer Bernhard Harms.
Das Institut arbeitet auf vollen Touren an frischen, aktuellen Aufgaben und steht in enger, fast herzlich telefonischer Verbindung mit der für das Institut im Augenblick vernünftigsten Stelle, dem Wehrwirtschaftsamt der Wehrmacht.
Die Institutsmitarbeiter machten diesem Amt auch konstruktive Vorschläge zur Neuplanung der eroberten polnischen Gebiete.
Und das hat insofern einen ganz starken Verbrechensaspekt, als dass dieses Gebiet, was in Polen nach rein wirtschaftsrationalen Gesichtspunkten neu geplant werden sollte, erst von den Menschen, die dort gelebt haben, geleert werden musste. Das heißt, diese Menschen mussten ja erst vertrieben und getötet werden, um dann das Land neu nach idealisierten wirtschaftsrationalen Gesichtspunkten aufzubauen.
Als Funktionsträger des nationalsozialistischen Regimes, so Gunnar Thake, seien Andreas Predöhl und seine Kollegen nachweislich über alles, was in Deutschland und den besetzten Gebieten passierte, bestens informiert gewesen. Über die Konzentrationslager, den Holocaust und
auch im Aspekt des Holocaust durch die mobilen Einsatzgruppen. Man hat zum Beispiel kooperiert mit dem Leiter einer Einsatzgruppe, also eines Todesschwadrons in der Sowjetunion, der die Ermordung von 90.000 Menschen organisiert hat. Das war ein ehemaliger Institutsmitarbeiter, der 1933-34 im Institut war.
Im Dezember 1945 wurde Andreas Predöhl auf Anweisung der britischen Militärbehörden entlassen. Ab 1947 arbeitete er aber wieder als Professor, erst an der Kieler Universität, dann an der Universität in Münster. 1965 wurde er Gründungsdirektor des Deutschen Überseeinstituts in Hamburg. Heute, so der Ex-Vizepräsident des IFW, Professor Rolf Langhammer, stelle sich für das Institut die Frage, was Forscherinnen und Forscher tun müssten, um nicht wieder in so eine Situation zu geraten.
Und da geht es vor allen Dingen um eine Frage. Können wir als Wissenschaftler Ziele, die man uns gibt, widerspruchsfrei akzeptieren? Sind wir nur die Technokraten, die Ziel-Mittel-Optimalität letztlich erforschen? Also wir bekommen die Ziele vorgesetzt, die hinterfragen wir nicht und dazu suchen wir dann die optimalen Mittel raus. Das hat das Institut damals getan.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am IFW hätten heute einen Ehrenkodex. Sie würden transparent arbeiten und alle ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Aber Wissenschaft sei generell nicht gefeit davor, zur Denkfabrik für Herrschende zu verkommen. Rolf Langhammer nennt als Beispiel,
dass man aus dem amerikanischen Handelsministerium fabrizierte Gutachten bekommt, die die Position des Präsidenten stützen, obwohl sie wissenschaftlich und auch ethisch gesehen nicht haltbar sind.